warum ich malen lernen musste. So viel ist gewiss, dass ich niemals einem anderen Künstler Konkurrenz gemacht habe, niemals gleichen Ehrgeiz mit anderen Malern teilte und niemals als Maler irgendwo mit im Wettbewerb zu treten gedenke. Wenn Begabte sich der Malkunst zugewandt haben, um ihrem Drang zur Darstellung der sachlich-gegenständlichen Umwelt das nötige handwerkliche Können zu erwerben, andere, um ihre Impressionen aus dieser Umwelt wiedergeben zu lernen, andere, um ein Darstellungsmittel zu beherrschen, das ihnen erlaubt, ihr subjektives Seelenleben in was immer für einer Kunstrichtung bildhaft dramatisch zum Ausdruck zu bringen, und alle schließlich danach streben, in ihrer Art die Gleichbemühten, wenn irgend möglich, zu überflügeln, so waren mir alle diese Motive von Anfang an innerlich fremd. In solcher Mitteilung soll aber gewiss nicht etwa irgendwelche Wertung oder gar Abschätzung getroffen werden. Sie ist lediglich Konstatierung. Nötig wird diese Konstatierung, weil die durch sie bezeichnete, mir von Natur aus gegebene innere Situation mein Werden und Schaffen viel stärker bestimmt hat als jeder äußere Einfluss. Vielleicht findet dann aber die mir vom allerersten Anfang an so selbstverständliche Auffassung des Zeichnens und Malens als einer geradezu sakralen Handlung auch dadurch ihre Erklärung, dass ich vor dem durch unerwartetes Schicksal, das meine Eltern betraf, mich gezwungen fand, kaum 13-jährig und noch fast ein Kind, der Schule vorzeitig entnommen, im Fabriksaal an der Drehbank und am Schraubstock brauchbare, wenn auch natürlich einfachste Arbeit leisten zu lernen, deren Resultate immer ein Ganzes sein mussten, und dass mir dadurch alle manuelle Arbeit seltsamerweise nicht etwa verhasst, sondern geradezu heilig geworden war. Um wie viel gesteigerter musste mich dieses Empfinden erfüllen gegenüber einer Tätigkeit, die ich endlich nach 3 harten, frühzeitig vielerlei fordernden, wechselvollen Jahren nun als Kunststudierender ausüben durfte und die mich dazu führen sollte, späterhin ein wirkliches Kunstwerk gestalten zu können. Von da aus ward wohl auch meine Auffassung des Bildes als geschlossener Ganzheit, als eines in sich ruhenden Kosmos der zu ihm gehörigen Formen und Farben bestimmt. Wurde schon die künstlerische Arbeit, die einmal zur Bildgestaltung führen sollte, als besonders geheiligt empfunden, so stand das Bildwerk selbst, lange bevor ich ein solches schaffen konnte, erst recht als etwas Heiliges, ja fast als ein Wunder vor meiner Seele. Man mag diese Betrachtungsweise als primitiv bezeichnen, aber sie war von meinen ersten Elementarstudien an die meine und ist es bis heute geblieben. Niemals wäre es mir in den Sinn gekommen, dass ich, wie meine Mitstudierenden, aus den schon genannten Motiven her malen könnte, am wenigsten aber das Malen können als Mittel zu betrachten, um dem Ausdrucksbedürfen der Seele zu dienen. Dazu schien mir schon von der Schulbank her das Wort und allenfalls der Reim gegeben, denn musikalische Ausdrucksmöglichkeit bestand nur in allzu geringer Form, als dass ich ihr mich hätte anvertrauen mögen. Wenn auch die Sehnsucht nach musikalischem Ausdruck mich zu den wunderlichsten Torheiten trieb, da sich ein Nachholen musikalischer Lehre aus verschiedenen Gründen als unmöglich erwies. Resultat meines Malenlernens aber konnte meinem Empfinden nach nur das Bild als Gegenstand seiner selbst sein. Und das Malen fasste ich immer nur auf als Dienst am Bilde, weshalb ich denn auch weit mehr von mir Gemaltes wieder zerstörte, als ich bestehen ließ, weil ich nur gelten lassen konnte, was vor meinen Augen als in sich beruhendes Bild bestand. Klammer auf, was dennoch außerdem erhalten blieb, dankt seine Erhaltung nicht meinem Wunsch und Willen. Klammer zu. So kommt es, dass die Anzahl der Bilder, die von mir in der Welt sind, recht bescheiden ist, wenn man sie als Zeugnis bis jetzt etwa 3 Jahrzehnte hingebendster künstlerischer Tätigkeit betrachtet. Als wahrer Fanatiker des Bildes, der in sich abgerundeten, in sich beschlossenen Schöpfung, ließ und lasse ich auch meine Vorstudien niemals bestehen, weil mich alles dergleichen dem Bilde gegenüber stört, das nach seiner Vollendung in seinem eigenen Leben allein beruhen soll. Gewiss gab es neben dieser Grundströmung in mir auch gelegentliche Zuflüsse, Einflüsse von außen her, mit denen ich fertig werden musste, so wie ich mich auch zeitweilig darin versuchte, mancherlei mehr dichterischen Stimmungen in Folgen von Schwarz-Weiß-Zeichnungen Formung zu geben. Aber derartiges war immer in kürzester Zeit wieder überwunden und in mir ausgemerzt, auch wenn es mir verhältnismäßig mehr Anerkennung und Aufmunterung gebracht hatte, als mein mir wesenseigenes Streben zum völlig in sich ruhenden, nur in den seelischen Werten seiner Formen und Farben beschlossenen Bilde. Mehr als alles andere, was sonst einem jungen Maler zu schaffen machen mag, gab mir die schon frühzeitig erlangte Einsicht innere Beschäftigung, dass auch in der Malerei, so gut wie in der Musik, eine mathematische Gesetzmäßigkeit herrsche, die man in sich erfasst haben müsse, wenn man in meinem Sinne zum Bilde kommen wolle, als einer wirklich in sich vollendeten, nicht mehr über den Bildrahmen hinaus verlangenden, augenfasslichen Symphonie. Bestätigung und Bekräftigung dieser Einsicht fand ich zuerst bei Hans Thoma, dem ich durch einen eigenen älteren Verwandten, der mit dem damals erst kurz vorher zu breiterer öffentlicher Anerkennung gelangten Maler bekannt geworden war, ganz gegen meinen Willen zugeführt wurde. Ich hatte große Scheu vor der Begegnung mit dem dazumal von dem Kunsthistoriker Henry Tode gerade so hoch gepriesenem Manne, aber Thoma interessierte sich, wieder erwarten, sogleich außerordentlich für meine ersten landschaftlichen Bildversuche und gab mir dann, ohne irgendwelches Entgelt, etwa anderthalb Jahre lang überaus instruktiven Unterricht, bei dem er den Hauptwert darauf legte, dass ich anhand seiner eigenen Studienmappen lernen solle, für alles die möglichst einfachste Darstellungsart zu finden. Heute noch denke ich voll Dankbarkeit an jedes Wort zurück, das er mir damals sagte, und wenn auch die anfängliche enge Anlehnung an die ureigenste Darstellungsart des großen Malerpoeten bald wieder von mir aufgegeben worden war, so wirkt doch seine prachtvoll eindrückliche Unterweisung bis auf den heutigen Tag lebendig und anregend in mir fort. Von dem, was ich für mich die Mathematik der Raumverteilung und der Farbenwerte nannte, wusste Hans Thoma offenbar mehr, als er zugeben mochte, denn er sah nicht gerne das innere Leben eines Kunstwerks allzu genau erforscht, weil das Bewusstwerden der Schaffenskomponenten seinen eigenen, von ihm selbst schon dazumal mir gegenüber als Drang zum schöpferischen Spiel definierten, künstlerischen Darstellungstrieb irritierte. In den Äußerungen Böcklins, wie sie nach seinem Tode durch seine Freunde und Schüler überliefert wurden, fand ich nachmals vieles auf sehr ähnliche Art erklärt und aufgelichtet, wie es mir Thoma, trotz seiner mangelnden Neigung, die bestimmenden Faktoren der Bildwirkung freigelegt zu sehen, ehedem ratend und warnend aus seiner eigenen Erfahrung heraus an manchem Beispiel aufgezeigt hatte. Jene Maler und Kunstkritiker seiner Zeit, die Hans Thoma den kritisch sichtenden Kunstverstand absprechen wollten, waren sehr im Irrtum und ahnten nichts von der bescheiden verborgen gehaltenen weltweiten Bildung dieses Künstlermenschen. Frühzeitig schon durch den von mir mit Ehrfurcht und Liebe bewunderten großen Maler in meiner Neigung bestätigt, die Landschaft zum Gegenstand meines Kunstschaffens zu wählen, ging ich bewusst und nur höchst selten durch ein anderes Verlangen gestört, meinen Weg zur Bildgestaltung aufgrund der seelischen Eindrücke, die ich in der Natur empfing. Wie ich ehedem in dem normalen Studiengang den Kunstschule und Akademie vorschrieben, viele hunderte von Akten, Modellköpfen, Gewandstudien und Kompositionsentwürfen im Laufe der Lehrjahre gemalt oder gezeichnet hatte, so folgten jetzt die intensivsten Studien aller landschaftlichen Elemente, und zwar keineswegs nur im Sinne impressionistischer Auffassung, sondern allermeist so, dass diese Studien gut auch als geognostische und botanische Darstellungen hätten gelten können. Auf solche fast allzu pedantisch gründliche Weise vorbereitet, kam ich zu meinen ersten, von mir auch heute noch künstlerisch anerkannten Bildern. Sowohl dem gegenständlich Dargestellten wie der Ausführung nach erstrebte ich die äußerste Einfachheit. Vorn ein paar Geländeüberschneidungen, ein paar dunkle, kegelförmige Tannengruppen oder Tannen- und Kiefernstämme, seltener auch Laubgehölz, dahinter bewaldete Kuppen und in der Tiefe die Linien ferner Berge, über denen sarte oder hochgeballte Wolken sich zeigten. Das war gewöhnlich alles auf dem Bilde Dargestellte. Fast immer waren es Stimmungen der Morgenfrühe oder der Abendruhe und Dämmerung oder der lichten Nacht. Auch einige Mondscheinbilder stammen aus dieser Zeit. Das ganze Bild pflegte ich in sonoren, satten Tönen zu halten, doch auch in seinen dunkelsten Partien von innen heraus durchleuchtet. Die Malweise war breit und flächig, aber so, dass jeder Pinselstrich aufgelöst wurde in den opaleszierenden oder tiefdunkel in sich belebten Farbenmassen, die nur höchst selten einmal mehr pastos aufgetragen wurden. Die strengste Aufgabe, die ich mir damals stellte, war, dass man dem vollendeten Bilde nicht mehr ansehen dürfe, wie es entstanden sei. Für den sogenannten künstlerischen Schmiss und jegliche Pinselbravour war natürlich bei solchem Bestreben kein Platz. Hingegen aber gab es auch auf dem ganzen Bilde keinen Quadratzentimeter, in dessen Fläche die Farbe nicht zum Klingen gekommen wäre. Mein Bild Abend im Spessart, das der in London lebende Japaner Urushibara in die Technik des altjapanischen Farbenholzschnittes übersetzt, auf seine Art wiedergegeben hat und das unstreitig bis jetzt auch die getreueste seiner Wiedergaben meiner Bilder blieb, gehörte zu der Reihe dieser ersten Werke, die ich hier zu beschreiben suche. Klammer auf. Mittlerweile sind meinerseits zwei Variationen des gleichen Themas entstanden, bei denen ich aber dem Aufbau des Bildes durch die Flächen der Pinselstriche größere Rechte eingeräumt habe. Klammer zu. Hier sei denn auch gleich einiges über meine Stellung zur Malweise eines Bildes gesagt. Bestimmend blieb mir in dieser Hinsicht bis auf den heutigen Tag die durch Hans Thoma seinerzeit erhaltene künstlerische Erziehung zur möglichsten Einfachheit der Darstellungsmittel. Aber ich habe mich nie auf eine bestimmte Malweise festgelegt, sondern im Laufe der Jahre die erstrebte äußerste Einfachheit auf sehr verschiedene Weise zu erreichen gesucht und dabei auch einmal den gelegentlichen Rat eines zu virtuoserer Kunstauffassung geborenen, befreundeten Ateliernachbars dankbar begrüßt, als ich, damals durch Segantini stark beeindruckt, Schneelandschaften, die mich lange Zeit im Bann hielten, statt in meiner flächigen Art in einer äußerst mühseligen, schraffierenden Aufteilung der Fläche zu bewältigen suchte, deren Nachteile er mir durch eine verkleinerte, rasche Wiedergabe meines Bildes in einer breiten, flächigen Manier auf einem Malkarton sehr augenfällig zu beweisen musste und mich so wieder auf meinen eigenen Weg brachte. Als ich aber dann in Südschweden Meer- und Felsklippenlandschaften in den zerklüfteten Buchten der Halbinsel Kullen malte, war ich durch die Struktur des zerrissenen Gesteins veranlasst, zu einer mir scheinbar ganz fernliegenden, lebhaft bewegten, zeichnerischen Traktierung der Farbe gekommen, um dann vor den Ruinen der Antike in Griechenland mir wieder eine zu diesen und den dortigen großlinigen kahlen Bergwänden besser geeignet erscheinende Malweise, die den breiten Pinselstrich als Aufbauelement gelten ließ, zu schaffen. So habe ich mich immer in meiner Malweise dem gegebenen Darstellungsproblem angepasst. Und es ist daher ganz unvermeidlich, dass eine Datierung meiner Bilder aufgrund der in ihnen zutage tretenden manuellen Behandlung der Farbe zu irrigen Schlüssen führen müsste. Auch heute noch wahre ich mir durchaus die Freiheit, mir für jedes neu entstehende Bild die Malweise neu zu bestimmen, denn es handelte sich ja bei den verschiedenen Darstellungsweisen, die ich jeweils pflegte, nicht um aufeinanderfolgende Stufen einer technischen Entwicklungsskala, sondern immer um einen bewussten, freien Entschluss zur Anwendung einer anderen Arbeitsweise. In jeder Art der Darstellung, die ich jemals wählte, um ein Bild zu gestalten, wird man aber die mir eigene, ornamentale Auffassung der Natur gewahren und selbst die Formung des Gegenständlichen durch zahllose Linien und Farbenfäden, wie ich sie vor den rissigen Felsklippen von Kullen zur Anwendung brachte, durfte keineswegs das Ornamentale in meiner Auffassungsart unterdrücken. Ich muss hierbei darauf aufmerksam machen, dass mir das freie Ornament schon von sehr jungen Künstlerjahren an als die höchste weil reinste Form künstlerischer Darstellung in der Fläche gilt und dass mir das Auflösen der Fläche, soweit es über die Darstellung eines innerhalb des Bildrahmens klar gegliederten Raumes hinaus unbestimmbaren Raum zu schaffen sucht, als künstlerische Verirrung erscheint. Auch wenn aufgrund dieser Verirrung zahllose Werke der Malerei entstanden sind, deren Bewunderungswürdigkeit gewiss nicht angezweifelt werden darf. Natürlich weiß ich, dass diese hohe Bewertung des Ornaments in der Malerei nicht nur bereits in den einzigen erhaltenen altgriechischen Malereien, die ich im Museum von Volo in Thessalien studieren durfte, erkennbar wird und weit später über Cimabue und Giotto bis zu Raphael führt, sondern auch in vielen vorgriechischen Kunstzeugnissen der Welt, von den asiatischen Kunstdenkmälern ganz abgesehen, zutage tritt, aber in allen Ländern der Erde ebenso auch heute zu finden ist, wo immer Künstler leben, deren Empfinden das materialistisch-primitive Kunststück, die Fläche zur Raumillusion zu missbrauchen, nur schwer erträgt. Dass mir die Maltechnik an sich, also das chemisch-technische, wie die Präparierung der zu bemalenden Fläche, die Bereitung der Farben, ihre Herkunft und ihre Haltbarkeit in der Vereinigung mit den verschiedenen Bindemitteln, jahrelangen Studiums wert erschien, so dass es keine Technik gibt, von der altägyptischen Enkaustik über das Fresko bis zu den neueren Malverfahren, die ich nicht experimentell und zum Teil auch praktisch erprobt habe, möchte ich nur nebenbei hier nicht ganz unerwähnt lassen. Gründliche Studien der Farbenchemie gaben diesen Arbeiten sicheren Grund. Daneben war das intensive Studium der alten Meister und ihrer Technik, unterstützt durch Kopien, bei denen diese Technik jeweils Anwendung fand, ein stets neuer Genuss. Die Galerien in München, Schleißheim, Berlin, Dresden, Wien und Paris gaben dazu reichlich Gelegenheit, nachdem dieses Studium schon in der Städelschen Galerie in Frankfurt begonnen worden war. Auch eine sonst bei Malern kaum alltägliche Vertiefung in das Studium der Architektur fiel in diese Zeit und hat mir späterhin vieles erschlossen. Zum guten Ende folgte dann noch das Erlebnis Italien und danach, allerdings erst viel später, das bis ins tiefste erschütternde Erleben Griechenlands, sowohl landschaftlich wie archäologisch. Alledem gingen strenge kunstwissenschaftliche Studien parallel, deren Durchführungsmöglichkeit ich an den verschiedenen Orten immer wieder Gelehrten zu danken hatte, die an meinen Interessen lebendigen Anteil nahmen und mir die Hilfsmittel ihrer Institute ausgiebig zur Verfügung stellten. Auch andere und mir scheinbar sehr ferne liegende wissenschaftliche Bezirke sind mir in gleicher Weise zugänglich gemacht worden. Alles, das hier Erwähnte, gehört für mich mit in dieses Kapitel, warum ich malen lernen musste. Denn es bekundet die Strebungen, die schon in mir bis zu gewissem Grade lebendig waren, als ich in immer noch zeitigen Jünglingsjahren endlich zu der knappen Möglichkeit des Studiums gelangt, das Kunststudium wählte, obwohl ich im schulmäßigen Zeichnen ehedem keineswegs einer der Ersten war und mich nun auch viel leichter einem anderen, damals näherliegenden Studiengebiet hätte zuwenden können. Das ganze unendlich reiche und vom Elternhause her kaum wie eine ferne, wundersame Terra incognita erahnte Gebiet der bildenden Kunst war innerlich gemeint, als ich den ersten Schritt zum Erlernen des Malens endlich wagen durfte und wagte. Der Beruf als Maler erschien mir nur als die praktisch geforderte Weihe, um in dieses von mir als überaus hehr und heilig geglaubte Reich Zutritt zu erlangen, dass ich heute, nachdem ich wahrlich in ihm Heimrecht fand, auch trotz aller Profanation, die mir nun einmal doch schlechterdings begegnen musste, weil sie nur allzu reichlich vorhanden ist, keineswegs in geringeren Grade als heilig empfinde, wie dazumal. Die wirkliche Würde und Erhabenheit einer so hohen seelischen Auswirkungsfähigkeit des irdischen Menschen, wie sie in der bildenden Kunst zutage tritt, ist ja vom substanziellen ewigen Geiste her bestimmt und kann niemals gemindert werden durch irgendwelche Massen Einzelner, die sich in der ihnen dargebotenen und vom Geiste her vorbehaltenen seelischen Höhenlage nicht zu erhalten wissen. Es handelt sich bei diesem Erhalten können im Seelischen nicht darum, dass man sich aufgrund seiner besonderen Begabung, etwa als Maler, als Plastiker, seelisch determiniere und verenge, sondern darum, dass man sich, ganz abgesehen von der spezifischen Begabungsart, als ungeteilter, ganzer Mensch in der seelischen Höhenlage zu erhalten strebe, die jeder seines anvertrauten Talentes würdige, in seinem innersten Innern als die ihm allein wirklich gemäße Atmosphäre empfindet. Der bohemmäßige, fatale Beiklang, den die Berufsbezeichnung bildender Künstler im Verlaufe der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts allmählich erhielt und der jetzt noch vielfach als Unterton einer verlogenen Romantik mitschwingt, wenn von Malern und Bildhauern etwa die Rede ist, hat wirklich nichts mit diesen Berufsbezeichnungen zu schaffen, auch wenn er zu manchem antiquierten, talentierten, der sein Leben lang schlecht und recht in ungeordneter Weise sein Talent verschleudert hat, noch passen mag. Der bildende Künstler besitzt auch wahrlich durch sein berufsgefordertes, selbstverständliches Können keinerlei Ausnahmestellung gegenüber anderen menschlichen Berufungen und Berufen, in denen ebenso das ihnen gemäße Können und Wissen selbstverständlich ist. Soll ich aber nun Nach so manchen scheinbaren Abschweifungen, auf die ich nicht verzichten durfte, endlich den mir heute bedeutsamsten Grund aufzeigen, warum ich malen lernen musste, so ist hier vorauszuschicken, dass ich allerdings gerade diesen Grund zu Beginn meines Studiums gewiss auch nicht ahnungsweise kennen konnte. Er wurde mir erst dann bewusst, als schon seit langer Zeit die Resultate vorlagen, die ihm Bestätigung geworden waren. Nicht im Traum hätte ich damals, als ich mich endlich dem Kunststudium zuwenden konnte, geglaubt, dass es auch möglich sei, als Maler etwas wiederzugeben, was durch das physische Auge unmöglich wahrzunehmen ist. Dass alle die Darstellungen, wie sie die alten Maler aus der christlichen heiligen Geschichte wählten, nicht im Augenschein erlebt worden waren, hatte hier nichts zu besagen, da doch alles zur Darstellung Nötige jederzeit als Studienobjekt zugänglich war. Wie aber hätte ich mir vorstellen sollen, dass es auch möglich sei, Dinge, die keine irdischen Dinge sind, in Farben, die nur selten an irdischen Dingen fassbar werden, durch die Kunst mittel der Malerei wiederzugeben? Ich hatte ja dergleichen noch nicht erlebt, obwohl mir Erlebnisse damals schon lange fraglos waren, die man auch heute noch als lediglich subjektiv begründet glaubt, soweit man von ihnen hört, weil auch reifste westliche Wissenschaft nichts von den außerordentlichen Möglichkeiten weiß, die unter bestimmten Voraussetzungen im physischen Naturbereich dafür geeigneten Menschen dargeboten sind. Erst als ich auch jenes mir in jeder Weise neuartige Erleben kennengelernt hatte, das eine ganz neue Art des Erhörens und Erblickens voraussetzte, konnte mir der erste Gedanke kommen, ob das von mir Erlebte nicht auch mit malerischen Mitteln für meine Mitmenschen darstellbar sei, um ihnen dadurch in einer für das physische Auge aufnehmbaren Übersetzung etwas von der erlebten Schönheit der in aller Erscheinung wirkenden geistigen Kräftewelten zu vermitteln. Eine bildhafte Vorstellung von diesen Welten aller ursprünglichster ursächlicher Realität geben zu können und durch die ganz von selbst allmählich wahrnehmbar werdenden primären geistigen Schwingungen meiner Bilder dieser Art die Seelen ihrem eigenen Ursprung wieder näher zu bringen, war mir von da an höchste Aufgabe für meine Kunst, der nun die erlebten Formen der geistigen Kräftewelten genauso Material der Bildgestaltung wurden, wie das vordem nur die Formen- und Farbenbeziehungen der irdisch-physischen Landschaft gewesen waren. Obwohl ich sehr lange Zeit hin die äußerste Zurückhaltung geübt hatte, wenn sich Gelegenheit bot, diese geistlichen Bilder zeigen zu können, veranlasste mich doch eines Tages die Möglichkeit, sie Max Klinger vor Augen zu bringen, der seit ein paar Jahren warmes Interesse an meiner allgemeinen künstlerischen Entwicklung nahm, zu einer Überwindung aller Scheu. Ich hatte es auch durchaus nicht zu bereuen, denn ich fand bei dem sonst mit Bewunderungsäußerungen eher recht kargen Künstler eine begeisterte Bejahung dieser Bilder, obwohl er sich meiner Erklärung des inneren Erlebens, dem sie allein ihr Dasein verdankten, keineswegs zugänglich zeigte. Es sei ihm gleichgültig, woher diese Bildmotive mir kämen, er sehe nur die Bilder und mich, der sie gemalt habe. Alles andere gehe ihn nichts an. Beim Abschied noch konnte er sich kaum genug tun, mir einzuschärfen, ich möge mich nur ja nicht dekouragieren lassen. Und ich höre diese lebhaft betonten Worte heute noch im Ohr, als wären sie gestern gesprochen worden. Diese Mahnung bezog sich darauf, dass er vorher mit aller Energie meine Abneigung gegen ein öffentliches Ausstellen dieser Bilder bekämpft hatte. Seiner Meinung nach gehörten sie schleunigst in die Öffentlichkeit, da ich mich hier, wie er sich ausdrückte, nun wirklich gefunden hätte, und so sollten sie unter Berufung auf ihn an seriöser Stelle gezeigt werden. Ich habe aber keinen der mir angeratenen Schritte getan, da meine Gegengründe doch stärker waren. Er hätte mir das nie verziehen, wäre er nicht zur Überzeugung gelangt, dass ich hier gegen die Kraft eines inneren Widerstandes nicht aufkommen könne. Wie ich Klinger gesagt hatte, verspürte ich zu jener Zeit, als es noch keinen Expressionismus, Surrealismus und dergleichen gab, recht wenig Lust, auf der einen Seite womöglich das Interesse der Neurologen zu erregen, auf der anderen aber Formen und Farben, die für mich mit höchsten geistigen Erlebnissen unlösbar verbunden waren, fabrikmäßig vulgärer kunstgewerblicher Ausbeutung preisgegeben zu sehen. Dass ich mindestens mit der letzten Befürchtung im Recht war, konnte ich später, nach dem Erscheinen der ersten Reproduktionen meiner geistlichen Bilder, an Theaterdekorationen und, lächerlicher noch, an modernen farbigen Textilwaren feststellen, wo in beiden Fällen die nichtsahnenden Nacherfinder in aller Seelenruhe Formen dieser Bilder zusammen verwendet hatten, die den ärgsten Nonsens in solcher Kombination ergaben. Es ging den Herren wie jenem Delikatessenhändler, der sein Schaufenster mit Teepaketen dekorierte und recht geschickt dabei auch einen mit chinesischer Schrift gezierten Kistendeckel als Beweis des Imports mit zu verwenden wusste, bis ein des chinesischen kundiger Gelehrter ihn auf die Seltsamkeit solcher Reklame aufmerksam machte. Denn ein Boshafter oder ein Witzbold hatte in China in den dekorativen Charakteren der chinesischen Schrift auf die Kiste geschrieben: 3-mal überbrühter Tee für die westlichen Teufel. Wenn ich nun aber auch dem so wohlmeinenden Ratschlag Max Klingers in mir zu viel Hemmungen entgegenstehen fand, als dass ich ihn vor mir selbst hätte befolgen dürfen, so war begreiflicherweise die freudige Zustimmung des sonst so vornehm verhaltenen Künstlers doch ein großes Geschenk für mich geworden. Klinger war allerdings nicht nur bildender Künstler, sondern auch ein eminent musikalischer Mensch, dem möglicherweise manche Formen und Farbenbeziehungen auf meinen Bildern Empfindungen ausgelöst hatten, die er sonst nur durch das Medium der Musik zu empfangen gewohnt war, und ich durfte gewiss nicht von seiner spontanen Begeisterung für diese Bilder auch auf die Empfindungsfähigkeit anderer Menschen schließen. Aber zumindest musste ich doch seinem unendlich differenziert abwägenden künstlerischen Urteil vertrauen, wenn das, was er nunmehr von mir gesehen hatte, solche unbedingte Anerkennung bei ihm fand. Wenn vorher noch irgendein Schatten eines Zweifels in mir war, warum ich malen lernen musste, so konnte er jetzt gewiss nicht mehr in mir aufkommen, auch wenn für Klinger nur das Kunstwerk, so wie es vor ihm stand, in Betracht kam, ganz abgesehen von der mir im Geistigen aufgeschlossenen Farben- und Formenempfindungswelt, aus der es tatsächlich seine Befruchtung empfing. Ich habe mich gewiss auch weiterhin nicht veranlasst gesehen, etwa keine Bilder aus landschaftlichen Motiven mehr zu malen, wie Klinger mir ernsthaft angeraten hatte, und die ganze Reihe von Bildern aus Griechenland ist erst lange nach der Erkenntnis entstanden, dass ich in erster Linie darum zu malen gekommen war, um meine geistlichen Bilder schaffen zu können. Wohl aber wusste ich fortan immer zu unterscheiden zwischen dem, was auch andere konnten, und dem, was mir infolge einer ganz singulären Bewusstseinsentfaltung nur allein darzustellen möglich war. Heute aber weiß ich mit aller Bestimmtheit, dass ich seinerzeit, ohne es zu ahnen, nur um der späteren ermöglichten Entstehung dieser geistlichen Bilder willen der Malerei zugeführt worden war, deren praktisches Studium mir damals weit weniger nahe lag und weit geringere Förderung finden konnte, als etwa das von mir lange Zeit hin vorher ersehnte Studium der Theologie, vor dem mich seltsamerweise von außen her der Wille meines streng religiösen irdischen Vaters, von innen her aber meine geistige Führung ferne zu halten musste. Ich musste malen lernen, damit von dieser meiner Zeit an die Realität der substanziellen geistigen Welt durch augenfassliche Gestaltungen vorstellbar werden konnte, auch wenn erst ein viel später kommendes Geschlecht diese Möglichkeit werten können wird. Ich musste malen lernen, um ein Zeuge substanziellen geistigen Lebens zu werden.